Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, zunächst ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Ich habe über das Mitherbstfest, über das Mondfest gesprochen und habe dabei eine ganz wichtige Komponente völlig außen vor gelassen. Und das sind die Mondkuchen, die Yuebing, wie man die hier nennt. Noch am selben Tag, es war ja Mondfest, kam ein, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt, mein Nachbar quasi auf mich zu und hat gefragt, ob ich zu Hause bin. Er will mir Mondkuchen vorbeibringen. Und dann dachte ich sofort, hey, du hast jetzt nicht heute Morgen eine Folge über das Mondfest aufgenommen, ohne diesen Mondkuchen zu erwähnen. Also, das sind im Prinzip so kleine, ich würde mal sagen, sehr kompakte Törtchen, relativ fest, sehr, sehr dicht, relativ schwer im Einzelnen, mit so einer, ja, könnte sein, mit so einer Kruste überzogen und drin gibt es verschiedene Füllungen. Er hat mir dann auch zwei Stück gebracht. Das eine war klar, was es ist. Da ist dann so eine rote Bohnenpaste drin. Beim anderen war ich mir nicht so sicher. Da habe ich dann bemerkt, das ist einfach eine Mischung aus verschiedenen Nüssen. Und ja, dieser Nachbar, das war auch der damals, wenn ihr die Folge gehört habt, wir haben uns im Fahrstuhl kennengelernt. Und der hat mir damals also erstmal hat er mir einen Schnaps gebracht. Der steht übrigens immer noch hier und zwar auch verschlossen. Den muss ich ja irgendwann nochmal, glaube ich, vernichten. Und er hat dann aber kurz danach war Drachenbootfest. Und Drachenbootfest, da isst man Zungze. Zungze sind so kleine Reistaschen, die in so Blätter eingewickelt sind, habe ich damals auch erklärt. Weil meistens haben die traditionellen Feste haben ihre eigenen Gerichte oder man muss ja sagen Gerichte, wie nennt man das? Nennen wir es mal Snack, ja. Also wenn wir diese Reisbällchen. Chinesisches Neujahr hat man normalerweise, es hängt ein bisschen von der Familie ab, entweder so Frühlingsrollen oder die Teigtaschen. Also ja, auf jeden Fall Mondkuchen, also übersetzt Mondkuchen, das sind kleinere, wie gesagt, das ist kein Riesenkuchen. Das ist eben traditionell damit verbunden und das ist das, was man sich hier schenkt, was es über in den Läden gibt. Und genau, das, ja, warum habe ich es vielleicht nicht erwähnt, weil ich selbst einfach sowas normal nicht esse und auch die mir jetzt gebracht hat, die wäre nach Deutschland überführt. Ich habe noch ein paar mehr gekauft und meine Familie und einige Freunde werden da ein paar bekommen, so der Plan. Wenn sie diese Folge hören, haben sie die wahrscheinlich schon. Das heißt, ich verderbe jetzt auch keine Überraschung. Und ja, weil man das eben normalerweise an Freunde und Familie weiter verschenkt. Und ja, ich habe dann auch gemerkt, war nicht so clever, bis zum letzten Moment zu warten, weil ich die jetzt kurz vor Abreise kaufen wollte. Und die haben die aber sofort überall aus den Geschäften rausgenommen. Insofern, ja, habe ich dann ein Problem gehabt, aber es gab zum Glück noch ein paar. Ja, und da bin ich jetzt so ein bisschen auch beim Thema. Ich fliege zurück nach Deutschland, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Und ja, Hintergrund ist, meine Schwester heiratet. Und da ist natürlich Anwesenheitspflicht. Und ich freue mich auch total auf Deutschland. Normalerweise bin ich im Sommer immer in Deutschland. Aber dieses Jahr habe ich zum einen die Chance, die in China nutzen wollen, ein bisschen zu reisen. Und zum anderen wusste ich schon, ich fliege jetzt im Herbst kurz nach Deutschland, das ist wirklich nur eine Woche, muss dann wieder hier zurück. Also es ist immer müssen, ich will das ja auch, aber es ist eben so, dass ich jetzt nicht nach Deutschland ewig kann, weil ich ja hier gewisse Verpflichtungen habe in China und auch vor dem Hintergrund, dass ich ja kurz danach ja schon wieder nach Deutschland fliege, dann Weihnachten auch wieder nur eine Woche, aber ja, insofern im März bin ich auch nochmal in Deutschland, also die Frequenz wird jetzt wieder erhöht. Und ja, freue mich aber total drauf. Ich war selten so lange quasi weg von Deutschland. Es gab noch eine längere Periode mal, aber ich war jetzt ja acht Monate? Nee, was sage ich jetzt? Sieben Monate circa. Jetzt in China. Hab China auch nicht verlassen in der Zwischenzeit. Nur eben, ja, China ist ein großes Land. Also wenn man so eine Provinz verlässt, fühlt sich manchmal schon so an. Also wenn man das Land verlässt, weil es eben dann irgendwie eine größere Reise ist. Aber ja, dazu, zu diesem Thema habe ich gedacht. Thema Heiraten, sprechen wir doch mal drüber. Ganz speziell China, Familie, Heiraten, wie sieht es da aus und was kann man da vielleicht auch lernen? Und was sagt es aus über China, wie es sich entwickelt? Und eigentlich ein ganz spannendes Thema, auch wenn es erstmal so ein bisschen abgedroschen, was schon manchmal kitschig klingt. Denn ja, es sagt schon ein bisschen was aus. Über China, wie immer, wie entwickelt sich China speziell, aber auch, wo ist es vielleicht einfach nur ein ganz normales Land? Und ja, dazu erstmal ein paar Statistiken zum Heiraten. In China wurden im ersten Halbjahr 2024 gerade einmal 3,4 Millionen Ehen geschlossen. Das war eine 500.000 weniger als im Vorjahr und ich glaube 3,4 Millionen. Da merkt ihr sofort, das ist nicht viel für ein Land wie China, ja, was eben 1,4 Milliarden Menschen immer noch hat, das mittlerweile von Indien überholt wurde als bevölkerungsreichstes Land. Aber naja, 3,4 ist nicht so viel. Also wir haben hier einen Trend, der seit Jahren anhält, dass die Anzahl der Eheschließungen zurückgeht. Ja, das ist was ja schon seit, sagen wir mal, den 2000er Jahren Bestand hat, natürlich auch ein bisschen mit dem traditionellen Familienbild aufweicht, was es so nicht mehr gibt. Wenn wir jetzt global schauen, ist China ja noch relativ weit vorne, also das ist weit vorne, fangen wir so an. Das Durchschnittsalter, was ich jetzt hier rausgefunden habe, für eine, muss ja heutzutage immer sagen, für die Erstheirat, das liegt in China bei 25,4 für die Damen und bei 27,1 für die Männer, ja. Und damit ist man schon noch hinter einigen anderen Ländern, wenn wir jetzt gerade weiter vorne gucken, da sehen wir halt die ganzen europäischen Länder. An erster Stelle, warum auch immer, ist Slowenien. Da heiratet man im Schnitt mit 34, also das ist schon wirklich spät. Und ja, da kommen einige andere Länder, zum Beispiel dann auch, nehmen wir hier mal raus, dann nehmen wir halt Deutschland einfach mal. Also Deutschland liegt bei 31,7, also irgendwo zwischen Slowenien und China. Ja, also bei den Damen jetzt, bei den Männern ist es dann 33,9, das ist meistens 2 Jahre mehr bei den Männern. Und ja, das ist schon etwas, was natürlich China selbst nicht gefällt, ja, die eigentlich auf der einen Seite natürlich die Kinder fördern wollen, weil wir wissen ja, es hat einen Grund, warum Länder daran interessiert sind. Meistens ist es ja eben, um Bevölkerungsrückgänge zu stoppen, aber auch um mehr Stabilität zu bekommen. China hat schon vor Jahren da auch Anreize gesetzt, was die Ein-Kind-Politik angeht, aber speziell für die Eheschließung ist es natürlich nochmal ja, ein bisschen komplexer sogar fast, glaube ich. Und jetzt hat man wieder angefangen, da auch Erleichterungen zu schaffen. Das ist auch so, in China ist es mit der Eheschließung ein bisschen komplizierter teilweise, dass man da, oh ja, also je nachdem, wo man das auch macht, aber dass man da noch mehr Dokumente bringen muss, dann liegt das teilweise auch mit dem Hukou-System. Hukou, das ist so dieses Registrierungssystem, je nachdem, wo man ursprünglich herkommt, wo man registriert ist. Also das war bisher sehr kompliziert und das hat man jetzt begonnen, ein bisschen zu lockern, ja, dass man sich zum Beispiel nicht mehr notwendigerweise im registrierten Wohnort eintragen oder dort heiraten muss, sondern im Prinzip das überall machen kann und auch weniger vorweisen muss. Man muss es dann, glaube ich, nur noch die ID mitbringen und dass man unverheiratet ist und ich glaube, Nachweis, dass man keine Blutsverwandtschaft hat. Also man macht es da ein bisschen einfacher, aber wie so oft ist das ist der große Heilsbringer für die Eheschließung? Ich glaube nicht, denn das sind ja andere Gründe. Also ich sage mal, wer heiraten will, der findet einen Weg und der hat auch in den letzten Jahren einen Weg gefunden. Sag jetzt keine, oh, hast du gehört, es ist viel einfacher zu heiraten, Liebling. Lass mal hier den Bund der Ehe eingehen, wenn das jetzt so trivial ist. So funktioniert das ja nicht. Und das ist ja etwas, was sich in China ein Stück weit schon fast durchzieht, dass man versucht, gewisse Dinge mit sehr, ja, sagen wir mal, profanen Mitteln zu lösen und dann glaubt, dass es so einfach funktioniert und das ist eben nicht so, ja. Genau wie man jetzt auch wieder den Immobiliensektor ja teilweise stärken und ankurbeln will und dann sagt, okay, machen wir einfach die Hausrestriktion weg. Aber so funktioniert das nicht, denn das hängt ja von wirklich psychologischen, gesellschaftlichen Faktoren ab und keiner oder die wenigsten werden jetzt nur, weil irgendeine Beschränkung wegfällt oder was einfacher wird, werden deswegen jetzt anfangen, ihre sozusagen auch teilweise Attitüden zur Ehe, hat man ja eine gewisse Einstellung oder nicht, zu ändern oder man hat eh andere Faktoren, die dort mit reinspielen. Ja, also das glaube ich nicht, dass das großartig jetzt das Ganze hier groß umreißen wird. Und natürlich in Bezug auf Eheschließung spielt auch eine andere Komponente eine wichtige Rolle, das ist die Scheidungsrate. Ja, denn die ist auch in China extrem hoch, liegt nicht weit weg von dem, was wir im Westen mittlerweile haben. auch in seinen Statistiken, dass im Jahr 2012 die Scheidungsrate in China erstmals höher war als die der Eheschließung und lag dann 2019 bei 4,7 Millionen. Also nochmal zum Vergleich, eingangs habe ich erwähnt, die Zahl der Eheschließung liegt irgendwo momentan bei so 3,4. Die Scheidungsanzahl lag dann irgendwo bei 4,7 jetzt. Sie ging 2022 deutlich zurück auf 2,1. Das hing aber auch mit Covid zusammen, denn dann ja, war es einfach so, dass sich vieles verzögert hat. Also man sagt, der Covid hat eigentlich das nochmal teilweise beschleunigt, aber wir hatten so eine Abkühlungsphase, dass da eben administrative Probleme gab. Also die Scheidungsrate selbst hat natürlich erstmal keinen direkten Einfluss auf die Heiratsrate, aber indirekt natürlich, weil viele, wie auch bei uns natürlich, dadurch auch ein bisschen vorsichtiger werden. Ja, wobei ich hier in China da weniger rechtliche Konsequenzen habe. Aber ja, es ist schon so, dass das natürlich mit reinspielt. Und jetzt möchte ich auf zwei Trends oder zwei, sag mal, spezifische Sachen nochmal eingehen, was China angeht, die es so nicht unbedingt überall gibt. Naja, das eine schon so ein bisschen. Schauen wir mal. Also, das eine ist, dass wirklich hier in China die Haustiere relativ krass Kinder ersetzen. Wir gehen davon aus, dass hier in China bis 2030 aufgrund eben der Zurückhaltung bei Familiengründung die Zahl der Haustiere sich nochmal verdoppeln wird im Vergleich zu jetzt. Und damit wird es eben in den Städten auch mehr Haustiere geben als zum Beispiel Kleinkinder. Ja, also man geht davon aus, dass die in den Städten insgesamt um die 70 Millionen erreichen werden, also sogar überschreiten. Und die Zahl der Kinder unter 4 wird auf unter 40 Millionen sinken. Also wir haben deutlich mehr Haustiere als im Prinzip Kleinkinder. Die Geburtenrate wird ebenfalls weiter sinken, jährlich um ca. 4%. Ja. Und das liegt einfach daran, dass die Frauen zwischen 20 und 35 auch in der Anzahl sinken. Also zum einen natürlich mit den Lebensmodellen oder mit der Einstellung, habe ich ja gesagt, aber eben auch damit, dass es einfach weniger Frauen in diesem Alter überhaupt gibt, weil die Bevölkerung älter wird. Also wir haben ja auch natürlich so ein bisschen die Teufelskreise, die sich dann hier die Hand geben und das Ganze, ja, sagen wir mal, nicht gerade begünstigen. Und in China gibt es dann auch nochmal einen Trend. Ich glaube, dafür gibt es auch ein englisches Wort, aber man nennt es dann wirklich Dinke. Ich glaube, Dinke kommt ursprünglich aus dem Englischen, aber es gibt einen speziellen Begriff, also man nennt das hier auch so, gibt es ja, speziellen chinesischen Zeichenkombination. Und das heißt eben, dass ja die Haustiere die Babys sozusagen auch ein bisschen in der sozialen Funktion ersetzen. Und ja, gerade auch Paare mit Doppeleinkommen keine Kinder wählen, aber dann eben Haustiere. Und das ist schon ein auch Riesenbusiness. Also das wird ganz, ich sag mal, groß, was auch so die Ausgaben angeht. Bin selbst in einen Wert investiert, der sich mit Gesundheitsthemen beschäftigt, eher Nahrungsergänzungsmittel, aber der mittlerweile auch eine Sparte hat mit eben Haustiernahrung und mit ja, im Prinzip Supplements. Und auch so, was ich hier relativ stark sehe in Asien immer wieder, sind eben diese Haustiergeschäfte, also in Malls, wo man dann mal was streichen kann oder wo man sich dann auch die mitnehmen kann oder eben Cafés. Das sehe ich im Westen eigentlich kaum. Also hier treibt man das schon immer auf die Spitze und natürlich wird hier alles auch so ein bisschen verniedlicht. Das ist ja eh so in Asien und natürlich spielen die Tiere eine ganz besondere Rolle und die Leute haben dann eben auch oft das Geld. Und ich meine, es ist halt so, dass ich für ein Haustier am Ende ja trotzdem deutlich weniger aufwenden muss als für ein Kind heutzutage, selbst wenn ich das absolut verwöhne, also das Haustier. Und das liegt natürlich daran, dass vor allem die Bildung nicht so teuer ist. Ja. Und das ist für viele natürlich auch ein Punkt. In China ist es halt unfassbar teuer, ein Kind sagen, da durchzubringen, weil du auch einen starken Wettbewerb hast. Und das ist bei dem Haustier eben nicht so. Also das kannst du da ganz anders verhätscheln und weißt auch theoretisch wahrscheinlich immer so, naja, wenn es da irgendwie ein Problem gibt, ist es eben am Ende immer weniger schlimm als bei einem Kind. Natürlich ist dieser Trend nicht gut für eine Gesellschaft. Ja, das weiß China, aber da können sie aus meiner Sicht gar nicht so viel machen. Bei den Kindern wahrscheinlich oder bei den Babys wahrscheinlich sogar noch mehr, weil sie da aus meiner Sicht steuerlich ein bisschen mehr Anreize setzen können. Und man muss natürlich auch sagen, ich will jetzt hier keine Expertenfolge im Sinne von der Biologie machen, aber eins ist ja auch klar. Also wir haben natürlich einen gewissen Drang dazu, uns fortzupflanzen als Menschen. Und da spielen Kinder nun mal eine ganz wesentliche Rolle und nicht die Haustiere. So, das heißt, aus meiner Sicht ist es sogar einfacher, dort Anreize zu setzen oder diese Raten teilweise wieder, sagen wir mal, zumindest mal zu stabilisieren. Bei der Eheschließung ist ja so, das ist zwar Mittel zum Zweck, aber die Eheschließung an sich ist ja kein biologisches Bedürfnis. Und früher, ja, war die Eheschließung ja rein im Prinzip dazu da, Ressourcen und Güter zusammenzubringen und rechtliche Grundlagen zu schaffen. Das hat sich dann mit der Zeit natürlich geändert. Heute hat es auch einen anderen Zweck, aber früher war das so. Und in China war ja im Prinzip dann Ehebruch und so weiter auch, das war undenkbar. Und heute ist eben so, dass wir dort ja mit vielen Konventionen brechen konnten und dann dieser Bund der Ehe einfach auch nicht diese Bedeutung hatte und es eben auch dann sozial akzeptiert war. Ja. Aber da sehe ich ehrlich gesagt kaum einen Trend, dass es viel besser wird, sondern dann eher auch möglicherweise, dass mehr Familien in China auch mal ein Kind haben, ohne zu heiraten, wobei das in China recht unüblich ist. Normalerweise ist es sehr, sehr stark aneinander gekoppelt, stärker als bei uns, auch mit dem Hauskauf. Also das ist normal ein klarer Prozess. Ja. Also vorgegeben, Hauskauf, dann Kind, dann also heiraten, Haus und dann Kind, kommt so parallel. Dann zieht die Mutter ein von der Familie. Also wenn du Tochter bist, ziehst du normal dann mit dem Mann zusammen und lebst dann bei den Eltern oftmals. Auch das wird sich aus meiner Sicht ändern, weil viele da einfach keine Lust mehr drauf haben. Andere müssen es aber natürlich, weil sie vor allem auch darauf angewiesen sind, dass die Großeltern mithelfen, viel stärker als bei uns im Westen. Auch das halte ich übrigens für sehr, sehr kritisch. Ich habe auch gerade im Sommer jetzt so viele Großeltern gesehen, die mit ihren Enkeln gereist sind, wo ich sage, also generell ist es erstmal gut, ja. Ich habe selbst eine tolle Großmutter. Das ist etwas, was man sehr, sehr schätzen lernen kann und was ganz Besonderes. Aber ich glaube, ihr wisst, für die reine Erziehung kann es eigentlich nicht Ziel sein, dass man einfach nur mit seinen Großeltern abhängt. Du merkst auch hier in China, diese Generationen sind natürlich total weit entfernt, ja. Da ist es auch so, dass viele Chinesen, die Generation heute, die haben viel mehr Gemeinsamkeiten mit, sagen wir mal, den Gleichaltrigen im Westen als mit ihren Großeltern. Ja, allein wenn man eben betrachtet, wie sie mit den Smartphones umgehen, ja. Jetzt nochmal zu dem Thema mit den Frauen. Und zwar habe ich ja gesagt, es gibt natürlich auch einfache Gründe, warum Frauen auch weniger heiraten wollen. Und das ist eben, dass sie selbstständiger sind. Ja, früher hast du auch natürlich ein Stück weit darauf bauen müssen, dass du da versorgt wurdest. Und da war die Eheschließung natürlich ein zentraler Versorgungspunkt, ein wichtiger Aspekt. Und heute ist das eben nicht so, weil gerade in China, dort leben die Powerfrauen. Ja, also wir reden ja viel über Emanzipation, über Feminismus, über Chancengleichheit. Also ich rede da weniger drüber, aber viele und versuchen das auch teilweise künstlich zu erzwingen, ohne zu wissen, dass es natürlich Länder gibt, die das schon seit Jahren ganz automatisch machen, sehr, sehr verstärkt. Und China ist ein Paradebeispiel. Ja, das ist eigentlich das Land, wo es ja auch statistisch mehr Milliardären als überall auf der Welt sonst gibt. Klar, ist natürlich auch ein großes Land, aber viele haben es hier geschafft. Die Topstadt ist hier ganz klar Shanghai. Shanghai ist wirklich so diese Lady-Stadt, wo es ganz viele auch CEOs gibt von Trip.com, dem Reiseanbieter, den ich auch schon öfter mal erwähnt habe. Das ist eine Frau, die da vorne sitzt. Und glaubt mir, in China ist keine Frau in der Führungsposition aufgrund von irgendeiner Quote. Das könnt ihr mal glauben, ja. Also die haben entweder die Firmen selbst teilweise gegründet, hochgebracht oder haben entsprechend einfach aufgrund der Leistung diese Position erreicht, ja. Und du hast aber auch ganz viele natürlich, auch es redet jetzt nicht immer von Top-Management, aber Frauen, die es einfach geschafft haben, in ihrem Beruf sehr, sehr erfolgreich zu sein, ja. Und da ist es dann eben so, dass die, kann man ja ganz offen sagen, eben auch weniger Notwendigkeit haben, überhaupt auf einen Mann zu setzen oder sagen, ja, muss ja einen Grund geben. Und da ist es eben so, dass dann auch natürlich man wählerischer ist und dass es dann auch dazu führt, dass man allein deshalb schon ja, möglicherweise Single bleibt. Das sind einfach Trends, die in China noch stärker ausfallen. Deswegen sehe ich da nicht den großen Turnaround. Und in dem Zusammenhang noch ein ganz wichtiger Begriff. Ich kann die Folge nicht aufnehmen, ohne den zu verwenden. Und das ist Shang Nü. Shang Nü, Shang heißt sowas wie übrig bleiben. Nü ist eben die Frau einfach. Und das ist ein Konzept, was in China, nicht nur in China, aber in China eben besonders gibt. Und das ist so ein bisschen, dass man Frauen auch über ja mal, gesellschaftliche Konventionen dazu treibt, dass sie eben heiraten. Also wenn eine Frau entweder niemanden findet oder auch kein Interesse zeigt, dass man eben Druck ausübt. Natürlich hast du das teilweise bei Männern hier auch. Also da wird schon relativ schnell mal nachgefragt, hey, wie sieht's denn aus, wenn du zurückkommst von deiner Stadt aus der Arbeitswelt zum, sagen wir mal, Neujahrsfest, dann wirst du da wirklich gelöchert. Wie sieht's denn aus? Hast du eine Frau? Hast du eine Freundin? Mehr als bei uns. Da wird mehr Druck ausgeübt, weil eben die Eltern auch ein finanzielles Interesse daran haben. Und bei Frauen ist es natürlich noch stärker, weil die ja aufgrund ihrer biologischen Uhr, auch das kann man einfach mal so nennen, natürlich dort weniger Zeit haben. Und dieses Shang-Nü-Prinzip ist eben so, dass es viele Frauen dann gibt, die man halt sozusagen heißt dann, ja, der englische Begriff Leftover ist hier fast ein bisschen besser, aber die man dann eben mit diesem Titel bezeichnet und so versucht, natürlich auch Druck auszuüben. Es ist eigentlich auch ein Stück weit eine Erfindung der Männerwelt, die natürlich selbst auch daran Interesse hat, ja. Also viele sagen, es ist sogar eine Erfindung der kommunistischen Partei, die sozusagen Angst hat, dass die Männer im Land unzufrieden sind. Wir haben ja ohnehin ein Problem, dass wir eine Disparität haben. Es gibt ungefähr 40 Millionen Männer mehr als Frauen in China. Das hat immer noch mit der Abtreibung und den ja, niedrigen Geburtenraten zu tun bei Frauen aufgrund ja, von der sozusagen Agrargesellschaft früher, dass man eben Männer bevorzugt hat. Heute ist es eher umgedreht. Frauen sind oft pflegeleichter, also oder die. Die Mädchen machen weniger Probleme, sind strebsamer. Heute ist es, glaube ich, echt so, dass viele lieber das Mädchen wollen. Aber wir haben immer noch diese Ungleichheit und natürlich viele Kerle ist dann schwieriger und das ist eben auch so ein bisschen eine Erfindung, dass sich halt viele Männer dann da drin suhlen und einfach sagen, ja, also die Statistiken und die Frauen, die wollen ja nicht mehr und ihr müsst aber so ungefähr und ja, also einmal rein von der Männerwelt natürlich Druck, aber auch von der Gesellschaft, die natürlich nach wie vor in China trotzdem im Vergleich jetzt zu Deutschland sehr konservativ ist, was das angeht, ja. Aber auch nicht so konservativ wie andere Länder. Also ich sag's mal so, als ich bevor ich zurück nach Asien, zwischen Covid und Asien, wir reden über das Jahr 2021, da war ich im Kaukasus in Zeit. Und im Kaukasus, also in Armenien und Georgien, tolle Zeit. Und dort merkst du mal wirklich, was noch konservative Einstellungen sind. Also da war es wirklich so, dass ich mich auch schon sozusagen ständig rechtfertigen musste und dass die es aber auch nicht verstanden haben, wenn ich einfach nur in ein, zwei Sätzen so gesagt habe, ja, nee, momentan, also ich habe mich damals kurz vorher von meiner Freundin getrennt und war auch total zufrieden mit meinem Leben und er hatte dann eigentlich, manchmal so etwas Probleme, das so zu erklären, weil ich die natürlich auch nicht vom Kopf stoßen konnte und gesagt habe, dass der Lebensinhalt natürlich auch nicht nur jetzt aus unbedingt heiraten besteht. Und das ist in China etwas, du wirst da mal gefragt, aber das ist jetzt für die eigentlich relativ akzeptabel. Also das ist jetzt auch nicht so gravierend, dass man hier sozusagen das als total abwegig abtut und glaube ich auch weiß, dass sich die Zeiten eben ändern, ja, aber es ist trotzdem natürlich noch was anderes hier als bei uns, ja. So, jetzt schaue ich mal, wo sind wir denn? Ja, Minute 25 würde ich sagen, da belasse ich jetzt mal bei dem Thema. Gibt doch eine andere ganz spannende Meldung, ist, dass das Rentenalter in China nämlich angehoben wurde, was eigentlich schon spannend ist, weil könnt ihr euch vorstellen, wenn sowas jetzt in Deutschland passieren würde, dass man einfach mal das Rentenalter massiv anhebt und das hängt ja mit diesem Thema auch ein bisschen zusammen, dann wäre das ein Riesending. Ich stelle mal nur kurz die Zahlen. Also man hat beschlossen, das Eintrittsalter für Männer von 60 auf 63 zu heben und bei Frauen in angestellten Jobs von 55 auf 85. Ja. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen mit diesem ganzen Thema zusammen, dass man eben schauen muss auch, wie finanziere ich das irgendwie, ja, wenn wir ja Kinder haben und natürlich auch eine Gesellschaft, die sich verändert, dann brauche ich hier neue Wege. Ist ja auch immer ein großer Vorwurf oder große Angst der Investoren, die sagen, Demografie, Probleme. Ja, und China hat es jetzt tatsächlich auch dann mal angepackt und erhöht jetzt die Rentenalter deutlich. Wurde hier relativ ruhig und entspannt entgegengenommen. Ist, glaube ich, auch klar, wir haben mit das niedrigste Renteneintrittsalter auf der ganzen Welt. War auch mal Zeit. Aber trotzdem, also das ist etwas, was man nicht ganz so einfach anpacken kann. Wenn aber ein Land wahrscheinlich dann fähig ist, sowas dann recht bestimmend und rigide durchzudrücken, dann ist es wahrscheinlich China. Ja, das mal heute ein bisschen mehr gesellschaftlich. Also als Fazit auch so ein bisschen, ihr seht, China entwickelt sich am Ende auch nicht anders als die anderen Industrieländer. Ja, also wir reden immer vom Westen. Im Prinzip ist es kein westliches Konzept, dass man weniger heiratet oder auch gewisse Entwicklungen, weil wir sehen, wie China sich jetzt entwickelt. Da sind die Koreaner und die Japaner ja auch schon lange. Und die sind nicht per se westlich. Das sind trotzdem asiatische Gesellschaften, die andere Werte teilen als wir. Aber natürlich gibt es gewisse Sachen, die rein von der Gesellschaft selbst ausgehen, die nicht per se westlich, östlich, orientalisch, wie auch immer sind. Ja, und da sehen wir, dass China sich da auch ganz automatisch ein Stück weit angleicht und das natürlich auch Auswirkungen hat, wie sich die Leute zukünftig verhalten und wie wir auch China als Ganzes betrachten können. Das war's für heute. Beste Grüße und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia, Hui, Cian.